Das sind Menschen, die im Ruhestand eigentlich sind und uns aber viele jede Woche 8 bis 10 Stunden ihrer Lebenszeit schenken. Mhm. Sie transkribieren, geben in Datenbanken ein. Vor allem haben sie Sprachkompetenzen, die wir nicht haben. Sie können Ungarisch, sie können Rumänisch, sie können Italienisch, Französisch. Ganz wichtig.
Hallo, ich bin Caroline Haru-Gnendinger und bei uns bei Alpha und Omega geht's jetzt um das Forschungsprojekt Asking the Pope for Help. Es wird spannend, weil ein Team der Uni Münster von der Kirchengeschichte sich in die Vatikanarchive vertieft hat, in Bittbriefe jüdischer Menschen oder ihren Angehörigen an den Papst in der Zeit des Nationalsozialismus. Professor Hubert Wolf von der Uni Münster spricht zum Beispiel über eine Stuttgarterin und deren jüdische Familie, was aus ihrem Hilferuf geworden ist. Außerdem darüber, wie das Team die Dokumente auswertet und wie auch Nichtwissenschaftler dort mitarbeiten können. Zu sehen gibt's unseren Talk auch, alles dazu in den Shownotes und hier jetzt erstmal zum Hören und los geht's.
Herr Professor Wolf, Ihr Team nimmt ungefähr 10.000 Briefe unter die Lupe von jüdischen Menschen oder auch von Angehörigen, Nahestehenden. Und ja, diese Menschen waren verzweifelt während des Nationalsozialismus. Sie haben sich an den Papst gewendet, quasi als rettenden Anker. Und diese Briefe lagern ja in den Vatikanarchiven und sind erst seit 2020 so zugänglich. Darüber haben Sie auch ein Buch geschrieben, so generell über die Arbeit dort. Und ja, Sie sagen, diese Briefe digital festzuhalten und sie auszuwerten, ist für Sie wie ein Lebenswerk oder auch ein bisschen wie Troja ausgraben. Also was macht diese Dokumente so einzigartig?
Naja, also niemand hat damit gerechnet, dass der Vatikan 10.000 Briefe jüdischer Menschen während des Holocaust überhaupt hat. Und diese Briefe sind natürlich oft die letzten Zeugnisse, die diese Menschen je geschrieben haben, kurz bevor sie oft ermordet wurden in Auschwitz und anderswo. Und jetzt sind Briefe aus ganz Europa, in allen europäischen Sprachen. Es schreiben Kinder, Jugendliche, Männer, Frauen, Menschen aus ganz unterschiedlichen jüdischen Denominationen, in ganz unterschiedlichen Verfolgungs- und Notsituationen. Heiliger Vater, retten Sie uns, Sie können 4 Menschenleben retten. Das sind sehr, sehr emotionale Texte. Und diesen Menschen, deren Andenken die Nationalsozialisten auslöschen wollten, diesen Menschen ihre Stimme zurückzugeben, sie wieder zum Sprechen zu bringen, das ist für einen katholischen Theologen und deutschen Historiker, der ich bin, ja, eine Aufgabe, der man sich nicht entziehen kann. Wir haben, als unser Team war in Rom, wir haben bereits im März nach 2 Tagen gewusst, das wird das Thema sein. Warum sollen wir eine Biografie des Papstes schreiben, wenn unsere Aufgabe ist, diese Menschen sozusagen wieder präsent zu machen? Und gleichzeitig gibt es die Chance, durch diese Briefe hineinzugucken in den Vatikan, also hinter die hohen Mauern des Vatikans zu gucken und zuerst mal zu sehen, zum ersten Mal, was weiß der Papst eigentlich vom Holocaust, wann? Mhm. Wie kommen die Informationen an? Wie werden sie bearbeitet? Und wie geht man mit diesen einzelnen Bittschreiben eigentlich um? Wie laufen die Entscheidungsfindungsprozesse ab? Erfährt der Papst eigentlich alles? Oder wird ihm was vorenthalten? Wie entscheidet er? Mhm. Das ist ganz, ganz spannend und kompliziert. Aber diese Menschen, diese jüdischen Menschen, die haben es verdient, dass man sie wieder hört. Gerade heute, wo der Antisemitismus derartig neu wächst.
Ja, und man hat es schwarz auf weiß. Jetzt, was mich auch sehr berührt hat, muss ich sagen, war ein Brief und eine Geschichte von einer Frau aus Stuttgart, Elisabeth Einstein-Gerstmann. Und ich glaube, es hat mich auch deshalb berührt, weil ich dort lebe, wo, also in etwa in der Nähe von da, wo sie gelebt haben muss. Und sie hat den Papst um Hilfe gebeten, was finanzielle Dinge angeht, also ungefähr um $200, weil sie gerne wollte, dass, ja, also eine Ausreise vorhatte, einfach weil sie verfolgt waren, ihr Mann und ihre Kinder jüdisch waren. Und ihr Team konnte ja herausfinden, was dann mit ihr passiert ist, nach diesem Antrag auch, nenne ich es mal.
Also Elisabeth Einstein-Gerstmann kommt aus einer wirklich sehr angesehenen jüdischen Familie in Stuttgart. Und man wusste bisher schon, dass diese Familie verfolgt worden ist. Es gab auch Stolpersteine. Was man aber nicht wusste, war, dass eben diese Familie besteht aus 3 Kindern. der Mann und eben Elisabeth, dass Elisabeth 1935 zum Katholizismus konvertiert ist. Das war bislang völlig unbekannt. Und jetzt schreibt sie 1941 dem Papst und sagt, ich brauche in Devisen, also nicht in Mark, sondern in Devisen, möglichst in Dollar, 209 Dollar für eine Passage auf einem Schiff in die USA. Wenn ich diese 209 Dollar von dir kriege, lieber Papst, dann habe ich eine Chance, dass ich ein Visum kriege vom Konsulat in Stuttgart für diese Ausreise. Sie bittet nur für sich, weil sie vermutet, dass ihre jüdisch gebliebene Familie in Rom keine Unterstützung findet. So. Dieses Bittschreiben wird vom Rottenburger Bischof Johannes Baptista Sproll intensiv unterstützt. Das ist der Bischof, der ist damals schon im Exil, weil die Nationalsozialisten ihn aus seiner Diözese vertrieben haben, weil er bei der Reichstagsabstimmung 1938 bewusst nicht teilgenommen hat. Dieser Bischof unterstützt das Ganze, geht nach Rom und in Rom sagt man, wenn der Bischof das will, dann wollen wir der Frau helfen. Man denkt jetzt 41, alles wunderbar, die kriegt das Geld und kann das Visum kriegen, Schiffspassage. Und dann werden die Unterlagen in Rom verschlammt. Es passiert ein Dreivierteljahr nichts und dann fragt Elisabeth über eine Bezugsperson wieder nach und dann findet man in dem Chaos die Dinge wieder. Und dann endlich wird eben 41 im Sommer wird dieses Geld wirklich angewiesen von der Vatikanbank an die United States Line. Nur wird das Geld nie abgerufen.
Zu spät.
Jetzt ist es zu spät. Es ist zu spät, weil das amerikanische Konsulat schließt. Das heißt, jetzt hätte sie das Geld, das Konsulat schließt. Und was wir jetzt eben genau zeigen können, ist, wie geht's dann mit dieser Familie weiter? Kurt Werner, ein Sohn, wird 1941 bereits nach Riga deportiert.
Wie?
Überlebt als einziger die Shoah. Elisabeth, ihr Mann Leo und die beiden Kinder werden nach Itzbika transportiert und werden eben ermordet. Und für uns war das Beeindruckendste, ich habe darüber ein Interview geben können in der Stuttgarter Zeitung.
Ja, da hat sich ja noch was Besonderes ergeben nach Ihrer Recherche.
Ich hatte die Gelegenheit, über den Fall Einstein in der Stuttgarter Zeitung ein großes Interview zu geben. Das erschien in der Wochenendausgabe. Und genau an diesem Tag, als dieser Beitrag erschien, war einer der Enkel von Elisabeth Einstein aus den USA zu Besuch in Stuttgart, liest diese Zeitung. Er erfährt zum ersten Mal von der römischen Geschichte seiner Mutter. Und die beiden Enkel haben mir dann eine Mail geschrieben und wir haben unmittelbar Mitarbeiter und ich einen Zoom mit denen gemacht. Und es war ungeheuer emotional, sowohl für sie, wir erfahren etwas Neues über unsere Familie, als auch für uns, weil wir eine ganze Reihe von auch Audiodokumenten bekommen haben, wo wir hören, wie dieser Mann, der 5 Jahre Hölle von Riga überlebt hat, im Grunde am Ende seines Lebens, der wird nicht sehr alt, am Ende seines Lebens dann sehr nachdenklich sagt, jeder von uns könnte ein Unterdrücker werden, ein Mörder und jeder von uns ein Opfer. Jeder von uns hat beides. Und unsere Aufgabe muss sein, dass das nie mehr wieder geschieht. Das war für uns natürlich eine Aufforderung zu sagen, ja, mit unserem Material können wir dazu beitragen.
Also da merkt man an dem Beispiel auch, wie sehr diese Geschichten von damals auch mit Lebensgeschichten von heute zusammenhängen. Ja?
Und das ist natürlich einfach fast nicht vorstellbar, ist, dass die ausgerechnet an diesem Samstag in Stuttgart sind.
Auch noch die Zeitung kaufen.
Und genau die Zeitung kaufen, um das zu lesen. Also das ist schon wunderbar.
Sie transkribieren ja auch mit Ihrem Team die Briefe und ordnen sie ein, verschlagworten sie. Man sieht hier auch gleich mal ein Bild davon und schauen eben in den Akten nach, wie ist denn der Vatikan damit umgegangen? Und Sie haben es ja schon angesprochen, der Papst damals, Pius XII., steht da auch sehr im Zentrum. Er wird sehr dafür kritisiert, dass er nicht genug öffentlich sich geäußert hat dazu, was die Nationalsozialisten den Juden und Jüdinnen angetan haben, also auch eben europaweit und darüber hinaus, und dass er sich nicht genug für sie eingesetzt hat. Und ja, das vermutlich aus Angst, dass vielleicht die Nazis den Vatikan einnehmen oder einfach die Katholiken systematischer verfolgt werden. Weshalb ist Ihnen denn dieses Projekt so ein Anliegen? Also wollen Sie auch so ein bisschen die Ehre des Papstes retten, oder?
Also der Papst ist für uns erstmal gar nicht im Mittelpunkt. Für uns geht es erstmal um die jüdischen Menschen. Das Entscheidende ist, wir hören sie wieder. Das ist der Ausgangspunkt. Deshalb edieren wir in einer Datenbank und nächstes Jahr ist das alles dann auch auf einer Homepage zugänglich. Wir edieren in einer Datenbank all diese Bitbriefe in der Originalsprache. Und wir lassen sie alle einsprechen. Das heißt, wir werden sie alle auch hören. Das ist das Wichtigste. Dann identifizieren wir alle Personen. Das sind etwa 50.000 bis 60.000 Personen. Die werden wir alle in einer biografischen Datenbank identifizieren und mit einer Kurzbiografie versehen. Mhm. Und dann geht's im dritten Schritt um den Entscheidungsfindungsprozess im Vatikan. Was macht der Vatikan und was macht der Papst? Und da ist eine ganz entscheidende Beobachtung. Bisher konzentriert man sich immer auf die Frage Pius XII und der Holocaust. Mhm. Das ganze Thema heißt aber Pius XII, die römische Kurie und der Holocaust. Weil ohne die Mitarbeiter kann der Papst überhaupt gar nichts machen, weil die Mitarbeiter entscheiden, was sieht er und was sieht er nicht. In ganz vielen Fällen entscheidet der Papst so, wie ein Mitarbeiter in einem Memo, in einem Appunto vorher aufschreibt. Mhm. Er kann nicht.
Er braucht die Vorarbeit.
Genau, quasi. Wie in jeder großen Organisation. Organisationssoziologisch ist das eigentlich schon lange ganz klar. Und das ist für uns ein ganz wichtiger Punkt. Denn wir blicken jetzt hinein in die Auseinandersetzung von Judenfreunden und Antisemiten, die es in der Kurie gibt. Mhm. Und das ist sehr, sehr spannend zu sehen, wer argumentiert wie, in welchem Fall. Und die Rolle des Papstes ergibt sich daraus, weil wir sehen, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, der Informationsstand Pius XII. Ist sehr, sehr dicht, weil er natürlich...
Also wusste viel.
Mhm. Er wusste alles. Mhm. Und zwar jetzt nicht nur auf der hohen diplomatischen Ebene, dass ihm seine Nunzien Berichte schicken aus den unterschiedlichen Ländern oder dass er entsprechende Diplomaten empfängt, sondern er weiß es von unten, weil diese einfachen Leute ihm eigentlich regelmäßig schreiben, 10.000 Briefe in 5 Jahren von 1939 bis 1945. Mhm. Das heißt, was im Holocaust passiert, weiß der Papst. Das heißt, das Schweigen, das öffentliche Schweigen, ist nicht auf Nichtwissen zurückzuführen, sondern hat einen ganz anderen Grund. Der Grund, den verrät er uns auch. Er sagt, ich bin der Vater aller Gläubigen. Meine Äußerungen könnten, wenn ich sie tue, instrumentalisiert werden von den Deutschen, von den Russen, von den Amerikanern, von den Engländern, von den Italienern, von allen. Deshalb bin ich gezwungen, das verstehen wir heute nicht, bin ich gezwungen, zu schweigen, wo ich eigentlich schreien möchte. Und das ist natürlich ein relatives Amtsverständnis.
Das weiß man dann halt eben heute.
Ja.
Was kann es dann noch bringen? Ich meine, die Menschen damals haben vielleicht auf ein Zeichen gewartet oder auf eine Art auch moralische Instanz, die da wirklich Klartext spricht. Aber es, ja.
Genau, das ist genau die Frage. Natürlich würde man erwarten, und das würde man auch von dem Stellvertreter Jesu Christi erwarten, dass er die Verbrechen ganz klar benennt. Aber er hat eben auch schon die Ermordung 1 Million katholischer Polen 1940 durch die Deutschen nicht öffentlich angeprangert. Mhm. Und deshalb konnte er, nachdem er 40 zur Ermordung 1 Million von Katholiken schweigt, konnte er nicht 42 dann zur Ermordung der Juden etwas sagen. Das hätte niemand mehr verstanden. Das heißt, durch diese Neutralitätsvorstellung, ich darf auf gar keinen Fall Partei werden. Mhm. Das ist eine Vorstellung, die für uns schwierig nachzuvollziehen ist. Aber es ist sein Verständnis. Und zunächst mal müssen wir versuchen, sein Verständnis irgendwie zu verstehen. Und dann erst in einem zweiten oder dritten Schritt moralische Urteile fällen. Ich bin übrigens als Historiker mit moralischen Urteilen sehr zurückhaltend, weil aus der Retrospektive, wenn ich nicht betroffen bin, zu sagen, man hätte müssen, ist schwierig. Trotzdem bleibt sein Verhalten für mich mit einigen ganz großen Fragezeichen versehen.
Zu den Reaktionen vom Vatikan auf die Briefe nochmal so zurück. Vielleicht ganz kurz zu dieser Spannbreite auch nochmal, wie denn der Vatikan da reagiert hat. Also es ist natürlich bei so vielen Briefen schwierig, aber könnte man sagen, also da hat der Vatikan wirklich schlampig gearbeitet und die Dokumente nicht ordentlich gepflegt, aber sie haben reagiert. Aber sicherlich gab es auch ganz andere Reaktionen dann.
Also wenn ich die 10.000 Dinge durchgearbeitet habe in vielen Jahren, werde ich Ihnen die Frage beantworten präzise. Was wir jetzt machen können, ist, wir können Eindrücke, Impressionen schildern. Also das Erste ist, wir haben den Eindruck, dass der Vatikan in einer Mehrzahl der Fälle versucht hat zu helfen. Es gibt auch Fälle, wo er nichts macht, wo er einfach hinschreibt, NDF, niente da fare, Ablage. Aber in der Mehrzahl der Fälle scheint es so zu sein, dass man in Rom versucht, den Bittstellern zu helfen. Dann kommt es drauf an, worum bitten die? Die Inhalte der Bitten sind so breit. Erstmal geht es um Geld. Ich habe kein Geld, ich verhungere. Heiliger Vater, geben Sie mir 500 Lire. Das sind damals 40 Dollar. Oder ich brauche eine Wohnung. Ich brauche ein Versteck vor den Nazis. Ich brauche ein Visum. Ich möchte Informationen zu Eltern, die sind deportiert worden. Könnt ihr uns irgendwas darüber sagen? Also, die brauchen eine Schiffspassage. Ich brauche... Ja, das, die Bandbreite ist so breit. Mhm. Und jetzt muss man fragen, hilft er getauften Juden wie der Elisabeth Einstein eher wie sogenannten Glaubensjuden? Da können wir bisher keinen Unterschied sehen, aber das sind nur Eindrücke. Das heißt, in der Mehrzahl der Fälle wird man sagen können, dass der Vatikan versucht zu helfen. Er ist aber oft auf die Mitwirkung Dritter angewiesen. Also, ich habe eine jüdische Familie, die möchte in die USA. Da kann der Papst mit dem amerikanischen Botschafter reden, den empfängt er und sagt, ich habe da drei anständige jüdische Leute, die sollten zu euch auswandern. Dann sagt der Botschafter, Visum gibt's nicht. Dann hat der Papst versucht, er hat aber keine Chance, weil er kann das Visum nicht geben, nicht selber machen. Und ich glaube, diese ganzen Differenziertheiten muss man sehen. Es ist aber auch so, dass halt manchmal dem Papst auch bestimmte Dinge vorenthalten werden. Ein jüdischer Schulfreund, der mit ihm auf dem Gymnasium war, ein renommierter Professor, der sagt, schreibt dem Papst, bitte hilf mir. Ein Mitarbeiter sagt, schreibt auf, wenn wir das dem Papst zeigen, dann wird er diesen Juden empfangen, dann wird es in der Zeitung stehen. Und können wir dem Heiligen Vater zumuten, dass ihm der Vorwurf der Judenfreundschaft öffentlich gemacht wird? Antwort, nein, Ablage.
Aha.
Also
okay.
Man muss jeden einzelnen Fall sehr genau rekonstruieren, um den Bittstellern gerecht zu werden, aber auch dem Papst.
Bei dieser ganzen Arbeit helfen ja auch Nicht-Wissenschaftler mit, sogenannte Citizen Scientists. Und da wollen wir jetzt nochmal kurz reinschauen. Also das sind einfach Menschen, die immer mal wieder für eine gewisse Zeit mithelfen und da ihre Fähigkeiten mit reinbringen.
Ja. Ich habe selbst Geschichte studiert und die Geschichte der Juden, gerade die Vernichtung, hat mich emotional immer so aufgewühlt, dass mich das eigentlich mein Leben lang begleitet hat. Mein Beitrag besteht darin, sofern sowas aufkommt, eben lateinische Texte, meistens in der Korrespondenz innerhalb der kirchlichen Kreise zu übersetzen. Gelegentlich kommen auch mal Bittschreiben in lateinischer Sprache, die habe ich dann auch verarbeitet. Was ich erlebe, ist, dass mich eigentlich jedes einzelne Schicksal, was im Hintergrund solcher Schreiben steht, doch nach wie vor total anfasst. Und ich eben auch sehr froh bin, wenn die Mitstreiter und Mitstreiterinnen mir denn Auskunft geben können, aufgrund der Recherche, was eigentlich mit diesen Menschen geworden ist. Das sieht man dem einzelnen Dokument ja nicht an. Und es sind zum Teil wirklich ergreifende Geschichten.
Ja, man hat es gerade auch nochmal gehört, ergreifende Geschichten, also die auch die Citizen Scientists da lesen. Vielleicht dazu auch noch kurz, also das geht ja, glaube ich, auch den anderen Mitarbeitenden bei Ihnen so, dass ja die Geschichten schon auch anfassen. Also wie gehen Sie denn auch damit um?
Also erstmal sind wir wahnsinnig dankbar, dass wir eine ganze Reihe von Citizen Scientists, also Bürger als Wissenschaftlerinnen haben.
Mhm.
Weil das sind Menschen, die im Ruhestand eigentlich sind und uns aber jede Woche 8 bis 10 Stunden ihrer Lebenszeit schenken. Mhm. Sie transkribieren, geben in Datenbanken ein. Vor allem haben sie Sprachkompetenzen, die wir nicht haben. Sie können Ungarisch, sie können Rumänisch, sie können Italienisch, Französisch. Ganz wichtig. Und ich finde ganz, ganz toll, wenn eine 20-jährige Hilfskraft und ein 70-jähriger gestandener, pensionierter Oberstudienrat, wenn die gemeinsam sich über ein solches Schreiben beugen. Und da geht es natürlich darum, natürlich emotionalisieren diese Schicksale. Das ist nicht immer einfach, damit richtig umzugehen. Muss aber als Wissenschaftler sofort in eine Distanz kommen. Weil unsere Aufgabe muss sein, präzise Informationen zu liefern. Gerade heute, wo die letzten Zeitzeugen aussterben, beginnt die Zeit der Geschichte und nicht mehr die Zeit der Erinnerung. Wir können nur noch mit historisch präzisen Fakten arbeiten. Und jetzt haben diese Briefe, weil sie so emotional sind, eine ungeheure Chance. Weil durch die Emotionalisierung, das merken wir in vielen Schulprojekten, die wir machen, gerade Schülerinnen und Schüler lassen sich von einem solchen Brief ganz anders für das Thema Holocaust und Antisemitismus-Erziehung ansprechen, als wenn jetzt herkommt, 6,5 Millionen tote jüdische Menschen. Das ist eine abstrakte Zahl. Und unsere Schulprojekte zeigen, diese Emotionalisierung, die emotionalisierende Kraft der Briefe bietet ein immenses Potenzial für Didaktik, für Demokratiebildung und für Anti-Antisemitismusbildung. Und insofern ist dieses Emotionalisierende, so Bedrängendes ist bei der Aufarbeitung zugleich eine Chance,
ja.
Um irgendwie etwas zu tun, was heute dringender ist denn je.
Ja, Sie geben ja eben auch schon einige Vorträge, Lesungen oder arbeiten mit Schulen zusammen, auch hier in Ihrem Heimatbistum Rottenburg-Stuttgart. Ja. Was glauben Sie, was es noch anstoßen kann? Natürlich, man ist berührt, aber was kann es anstoßen in Sachen Zivilcourage, Mitmenschlichkeit, Einsatz gegen Antisemitismus zum Beispiel, so ganz im Alltag auch tatsächlich?
Also wir merken ja, dass wir versuchen ja zu messen, indem wir mit Fragebögen vor unserer Unterrichtseinheit arbeiten und unmittelbar nachher und ein Jahr später nochmal zu gucken, was verändert die Beschäftigung mit einem solchen Schicksal bei einem 15-Jährigen? Und das finde ich ist ein ganz entscheidender Punkt. Ich würde nicht gern auf andere Projekte gucken, sondern sagen, wir haben diese Möglichkeit. Und ich erinnere mal an Katholikentag Erfurt. Da hat eine Theatergruppe eines Gymnasiums mit diesen Bittbriefen und mit intensiver Beratung eine wirklich mit einfachen Mitteln tolle Theateraufführung gemacht. Und die Schülerinnen und Schüler waren alle ungeheuer angefasst. Und wenn da ein bisschen was von dem sich durchträgt, dann haben wir ganz viel erreicht. Und das ist neben der wissenschaftlichen Erschließung eine unserer ganz großen Hoffnungen, die wir mit dem Projekt verbinden.
Also Sie sagen, das kann dann auch im Alltag helfen, wenn Menschen ausgegrenzt werden oder so, dass dann Menschen sich noch daran erinnern, da ist schon mal was richtig schief gelaufen und da muss man wirklich aufpassen und vielleicht etwas sagen.
Ja, ich glaube, es geht gar nicht anders. Wir können ja nur solche Sprüche, wie die auf Schulhöfen geklopft werden, du Jude, du und so weiter, sind ja schreckliche Schimpfworte. Da können wir ja nur dagegen angehen, indem wir eine Sensibilität bei den Schülerinnen und Schülern entwickeln und sagen, halt mal, da schreibt ein 12-Jähriger, das könnte ich sein. Ja, und der wird jetzt halt gerettet, der hat jetzt Glück. Wenn der nicht gerettet wird, dann landet der in Auschwitz. Und das ist jetzt nicht so, das Wissen über den Holocaust ist derartig gering geworden, wie die neuesten Umfragen zeigen. Liegt aber auch daran, weil im kommunikativen Gedächtnis 80 Jahre die Grenze ist. Das heißt, es wandert so durch die Geschichte durch. Jetzt sind wir 80 Jahre nach 1945 und dann hört eigentlich das kommunikative Gedächtnis auf. Und deshalb müssen wir jetzt mit der Geschichte diesen Leerraum füllen. Wir haben ja einen großen Vorteil. Das sind keine erinnerten Quellen. Es sind nicht Quellen, die irgendjemand im Nachhinein denkt, sondern sind Originaldokumente aus der Zeit, unmittelbare. Also nichts von uns irgendwie Manipuliertes, sondern O-Töne, Ego-Dokumente. Und das ist, glaube ich, schon ganz wichtig, dass man die auch entsprechend nützt. Das sehe ich als eine wichtige Aufgabe.
Jetzt haben Sie gerade von Schülern auch gesprochen und von Projekten mit Schülern zusammen. Und bei solchen Lesungen oder Vorträgen sind ja auch dann Erwachsene dabei. Gab es da schon mal Reaktionen aus dem Publikum, die Sie sehr berührt haben?
Also es gibt eigentlich kaum mal, wir machen es meistens so mit einer szenischen Lesung. Mhm. Also immer zu zweit oder zu dritt, sodass die O-Töne sowohl der Bittstellerinnen als auch die O-Töne der Mitarbeiter in der Kurie neben dem, was ich erläuternd sage, rauskommen. Und überwiegend sind die Leute nach Ende der Präsentation gar nicht in der Lage zu klatschen, was ich super finde. Das heißt, es dauert oft 3 Minuten, bis dann überhaupt eine Reaktion kommt. Das heißt, die Menschen sind ungeheuer betroffen. Und es scheint mir meine These zu belegen, dass es eine ganz große Chance ist, durch O-Töne und Menschen aus dieser Zeit dann doch heutige Menschen zu erreichen und zu sensibilisieren. Negative Erfahrungen haben wir jetzt zum Glück nicht gemacht, sondern wir haben sogar in Münster mit unseren muslimischen Kollegen in der Theologie ausgemacht, dass wir für den muslimischen Religionsunterricht da etwas ausarbeiten, weil Muslime haben immer den Eindruck, sie sind die einzigen, die so furchtbare Migrationsgeschichten hinter sich haben. Wenn man diese jüdischen Schicksale sieht, geboren in Berlin, Berlin, Warschau, Warschau, Amsterdam, Amsterdam, Paris, Paris, Toulouse, mhm, und dann Auschwitz.
Das ist daran auch genau sichtbar.
Mhm. Genau. Mhm.
Jetzt wollen Sie und Ihr Team eben diese große Datenbank bestücken, immer weiter und eben auch solche Projekte mit anstoßen. Was meinen Sie, wie lange wird es in etwa dauern noch, das Forschungsprojekt? Also es sind ja wirklich 10.000 Briefe in etwa.
Wir haben einen Antrag gestellt, mhm, bei der Union der Wissenschaftsakademien mit einer Laufzeit von 25 Jahren. Und wenn man es ganz realistisch sieht, wenn man es richtig machen will, ist das die Laufzeit. Dann haben wir alle Dokumente, die wir brauchen, in der Datenbank, dann sind die auf der Homepage zugänglich und zwar niederschwellig zugänglich, sodass man damit auch entsprechende Auswertungen vornehmen kann und dann am Schluss ganz hart Ihre Fragen beantworten. Wie viele dieser Briefe hat der Papst selber gesehen? In wie vielen hat die Kirche bei dem Fall geholfen? Ja. Also, dass man so ganz nicht nur so Eindrücke, Impressionen hat, sondern mit Zahlen, Daten und Fakten. Das ist das, was der Historiker machen kann und muss.
Vielen Dank dann und dann alles Gute für diese weitere Forschungsarbeit. Einige Ergebnisse kann man ja auch schon auf Ihrer Homepage der Uni Münster entdecken. Vielen Dank fürs Gespräch und danke Ihnen auch fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal bei Alpha und Omega. Übrigens, Alpha und Omega, mehr als du glaubst, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg, Stuttgart und Freiburg und des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen bei den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg auf Bibel-TV und auf YouTube. Weitere Infos gibt's unter kirchenfernsehen.de und kipp-tv.de. Wenn ihr Fragen, Wünsche und Feedback habt, schreibt uns gerne an podcast@kipp-radio.de. Und wenn euch diese Folge zur Geschichte jüdischer Menschen in Europa gefallen hat, wie wär's mit der Podcast-Folge 123 über Orte in Württemberg, die eng mit jüdischer Geschichte verbunden sind?